Ja, hallo, liebe Zuhörer in dem Fall. Willkommen bei der neuesten Folge unseres Track Continuums. Ja, und heute wollen wir die sechste Folge Stürmisches Wetter besprechen. Und wollen einfach mal so unsere Gedanken und unsere Meinungen dieser Folge loswerden.
Ja, dann auch nochmal Hallo von mir an dieser Stelle. Schön, dass ihr zuhört. Und ja, worum ging es denn so in der Folge? Stürmisches Wetter, Folge 6.
Ja, also ich glaube grundsätzlich, um die Folge mal in einem Satz zusammenzufassen, um dann später ins Detail zu gehen, es ging halt generell davon, dass die Discovery dieses Mal in einen Subraumriss geflogen ist, den die DMA hinterlassen hat, und in der Hoffnung, dass sie da noch weitere Informationen bekommen. Oder weitere Erkenntnisse sammeln können. Und was der Crew, dem Schiff, da drin so passiert, das war dann halt Teil der sechsten Folge. Wir haben in der fünften Folge, am Ende der fünften Folge ja gesehen, dass Burnham den Stammbaum von dem einen Gefangenen der Familie, oder den der eine Gefangene der Familie gestohlen hat, dass er ihn zurückgegeben hat, nicht geschenkt, dass sie den zurückgegeben hat, und offensichtlich fand Burnham diese Tradition ganz toll und hat halt damit angefangen, ihren eigenen Stammbaum im weitesten Sinne da aufzustellen, wobei man durch die kleinen Bilder schon durchaus sieht, es ist nicht unbedingt jetzt ihr wirklicher Stammbaum, sondern es ist ihr gefühlter Stammbaum, es ist ihre gefühlte Familie. Ja. Also natürlich werden ihre Familienmitglieder wie Spock, ihr Halbbruder und ihre Mutter und so weiter und so fort kommen auch vor, aber eben auch wichtige Personen aus der Discovery,
Tilly zum Beispiel.
Wie zum Beispiel dein persönlicher Liebling Tilly. Ja. Weil die Discovery ja im Grunde genommen ihre Familie im weitesten Sinne ist. Mhm. Ich glaube, was auch ein weiterer, ja, durchaus nicht ganz unwichtiger Handlungsstrang, nennen wir es mal so, war in dieser Folge, war halt auch, dass Book nach wie vor natürlich unheimlich damit zu kämpfen hat, dass er seinen Planeten verloren hat, und wie sich über ein paar Folgen schon angedeutet hat, dass seine tiefe Trauer über den Verlust seines Planeten und seiner Familie und allen, die er liebt, auf dem Planeten, dass die sich so langsam aber sicher ein bisschen regelrecht in Hass umwandelt. Also so erst kam die Trauerphase und jetzt kommt er halt so langsam in die Phase so, okay, und jetzt will ich Rache haben oder wie auch immer. Also er will etwas tun. Er ist extrem motiviert rauszukriegen, wer steckt den jetzt eigentlich dahinter, und ist halt drauf und dran und will alles machen und tun, um irgendwie da weiterzugehen, um dem auf die Schliche zu kommen, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich. Mhm. Es gibt einen Verantwortlichen, das wissen wir inzwischen, und wer ist denn das, und das will er halt unbedingt rauskriegen. Mhm.
Ja, er hält diesen Stillstand einfach momentan gerade nicht besonders gut aus. Er will, dass es irgendwie weitergeht, dass wir mehr rausfinden, und
ja. Genau. Er wird quasi angetrieben von Aktionismus, so nach dem Motto, ist mir egal was. Und wenn's uns irgendwie weiterbringt, schlage ich 500 Mal mit der Faust gegen die Wand oder sowas. Hauptsache irgendwas passiert. So ungefähr.
Ja, dann begibt sich die Discovery dann auch in diesen besagten Subraumriss, den die DMA hinterlassen hat. Und davon erhoffen sie sich ja mehr Daten oder mehr darüber zu erfahren, über die DMA, über die Herkunft der DMA.
Was allerdings auch noch wichtig, glaube ich, ist, niemand weiß so hundertprozentig genau, was erwartet sie denn eigentlich in diesem Subraumriss von den wohlbekannten Raumschiffen der Enterprise und der Voyager. Wird kurz gesprochen, dass sie bestimmte Daten aufgezeichnet haben, aber eine wirkliche Vorstellung davon, was ist da hinten, was ist denn da eigentlich los, hat halt irgendwie keiner. Mhm. Und Burnham und Discovery sind natürlich dann wieder total auf, das war so mein erster Gedanke dazu, ja okay, wir haben keine Ahnung, was da ist, lass uns einfach mal hinfliegen.
Genau, schauen wir mal. Hey.
Schauen wir mal, fliegen wir halt mal rein. wo ich mir halt denke, so, ja, okay, andere Leute schicken Sonden vor oder weiß ich was. Aber wenn die Sonden nicht zurückkommen, warum soll die Discovery zurückkommen? Also finde ich schon wieder eine ziemliche Cowboy-Aktion, drücken wir es mal so aus. Aber gut, sie machen's. Sehen, ah ja, okay, alles klar, ist irgendwie gefährlich, müssen wir ein bisschen aufpassen, aber passt schon, rein da.
So, dann in dieser Subraum-Anomalie angekommen, ist erstmal alles um sie herum, es ist alles schwarz. Sie können nichts sehen, es werden keine Daten erfasst, sie können nichts orten, alles ist wie nichts. Richtig?
Ja, wobei ich auch... Wobei ich auch zugeben muss, dass ich da irgendwie so ein bisschen an die Grenzen meines physikalischen Verständnisses von Star Trek stoße. Weil was genau ist denn dieser Subraumriss? Ich meine, oder was genau ist der Subraum? Der Subraum ist im Prinzip das, wo sich das, wo die Schiffe sich befinden, wenn sie sich im Warp befinden. Aber was physikalisch ist in der Subraum und kann man sich da einfach so aufhalten? Ich weiß, dazu gab es schon ein paar Star Trek-Folgen in anderen Serien, aber so hundertprozentig klar, was der Subraum ist,
weiß ich auch nicht genau.
War mir das eigentlich nie. Ich weiß, dass wir auch in der letzten Staffel, wo wir noch keinen Podcast dazu aufgezeichnet haben, aber auch da haben wir schon mit Igel, einem Bekannten drüber gesprochen und diskutiert, was denn das ist. Aber zu so einer hundertprozentigen Lösung und Erklärung sind wir irgendwie nie gekommen.
Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, wegen dem Subraum, aber da ging es doch auch, glaube ich, ging es da nicht um irgendeinen Sporenantrieb oder irgendeine Art von Antriebsmöglichkeit oder sowas. Da haben wir, glaube ich, über verschiedene Antriebsarten gesprochen. Transwarp und weiß ich was und so weiter, ne?
Genau, was ist eigentlich Transwarp und so weiter und wie funktioniert eigentlich physikalisch generell der Warp-Antrieb? Mhm.
Weiß ich aber nicht mehr genau. Ist schon zu lange, ja.
Und ja, aber du hast auch in relativ häufig hast du in irgendwelchen Star Trek-Episoden halt auch gehabt, sobald die Warp-Blase, also mit der, durch diese Warp-Blase sind sie überhaupt nur, ist es einem Schiff überhaupt nur möglich, in diesen Subraum reinzukommen und sich dann halt so entsprechend schnell zu bewegen. Also dass die Warp-Blase sorgt halt im Prinzip dafür, dass der Raum vor dir im Grunde genommen verkleinert wird und hinter dir vergrößert wird und oder sich vor dir zusammenzieht und hinter dir wieder ausdreht und genau das gibt dir halt diesen Vorwärtsschub, weshalb du halt auch so schnell bist. Also das nur so ein ganz, ganz kurzer Ausflug zu den zu dem Warp-Antrieb. Aber grundsätzlich war es halt eigentlich immer so, wenn der Warp-Antrieb oder wenn der Antrieb, diese Blase in irgendeiner Form ausgefallen ist, dann sind die Schiffe eigentlich immer irgendwie unkontrolliert aus dem Subraum geworfen worden. Erinnere ich mich halt. Und jetzt ist da auf einmal so ein Riss. Naja, dann können wir jetzt einfach mal reinfliegen. Und in jedem Warp-Sprung oder sonst irgendwas siehst du halt bei diesem Subraum auch, wie die Sterne im Grunde genommen in Überlichtgeschwindigkeit irgendwie an einem vorbeiziehen. Und in dem Subraum, wo sie jetzt reinfliegen, ist auf einmal alles schwarz. Erklärt sich nicht so ganz.
Ja gut, das ist anscheinend ja auch nicht der normale Subraum, wo die da sind oder sowas. Das ist ja irgendwas, mit dem sie auch überhaupt nicht gerechnet haben, was noch nie ein Schiff zuvor so anscheinend gesehen hat. Also das scheint jetzt nicht das Subraumereignis zu sein, wo schon mal die Enterprise oder Voyager Daten gesammelt haben, weil das waren komplett andere Daten.
Also gibt es mehrere Subräume, aber also ich finde es...
Keine Ahnung.
Deswegen, also es ist, ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht zu tief einsteigen.
Nee, weil wir da einfach nicht genug uns auskennen.
Genau, aber grundsätzlich waren das halt auch so ein paar Fragezeichen, die sich mir dann gestellt haben, wo ich mir halt denke, Okay, liebe Autoren von Star Trek, was genau habt ihr denn da jetzt? Oder was genau habt ihr euch da jetzt wieder ausgedacht? Oder ist es einfach nur so ein bisschen irgendwas an den Haaren herbeigezogen ist, weil ihr braucht etwas Neues und habt eigentlich keine Erklärung dafür, was ich ein bisschen schade finden würde. Aber ja, gut, auf jeden Fall, sie sind da. Und was sie dann auch mit einer kleinen Drohne relativ schnell feststellen, ist, dass es da relativ gefährlich ist. Mhm. Also sobald die Drohne sich ein paar hundert, okay, oder ein paar tausend Kilometer oder irgendwie sowas, die Dimensionen sind ja noch ein paar andere. Mhm. Also sobald die sich ein Stück von der Discovery entfernt hat, ist sie irgendwie komplett aufgelöst worden.
Mhm. Ja, die zersetzt sich so komisch. Und irgendwie dieses Phänomen, was die Drohne zersetzt, scheint sich auf die Discovery zu bewegen. Deshalb stehen sie so ein bisschen unter Zeitdruck.
Genau. Und auch da stellt sich mir dann irgendwie wieder die Frage so, was bewegt sich denn da auf sie zu? Ist es dieses Phänomen, ist es jetzt eine Art Welle von irgendwelchen Partikeln innerhalb von diesem undurchsichtigen Raum oder zieht sich eventuell dieser Riss im Subraum wieder zusammen und vor allem, warum können sie nicht einfach umdrehen und rückwärts fliegen?
Das weiß keiner, das wird auch nicht erklärt. Das ist einfach ein Mysterium dieser Folge.
Ja, aber genau das ist ja eigentlich das Schöne einer der Hauptpunkte an Star Trek, die ich so liebe, dass Star Trek zumindest immer versucht, logische und nachvollziehbare und schlüssige Erklärungen für sämtliche Phänomene und sämtliche Vorkommnisse zu finden. Und das ziehen sie sich jetzt hier in der Folge, zumindest für mich, doch alles ein bisschen an den Haaren herbei. Es macht so ein bisschen so dieses typische Star Trek, wo du alles nachvollziehen kannst und wenn du genug Ahnung davon hast, dich genug reinkniest, auch alles verständlich ist. Und nachvollziehbar ist, das machen sie hier, finde ich, ein bisschen kaputt.
Nun warte doch mal ab, vielleicht wird es ja noch in irgendeiner Folge noch irgendwie erklärt. Vielleicht erklärt sich das dann mit den Wesen oder was auch immer, die da eigentlich sind und die mal hervorgebracht haben.
Ja, vielleicht bin ich ein bisschen voreilig. Das mag sein, will ich gar nicht ausschließen. Das ist halt dann vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ich halt ein großer Fan von Planeten oder Phänomenen oder sonst irgendwas der Woche bin. Und das in Discovery nur noch bedingt der Fall ist. Also normalerweise am Ende einer Star Trek-Folge ist alles erklärt, was in dieser Folge passiert ist. Ja, und das ist halt bei Discovery leider nicht mehr der Fall. Ja. Aber okay.
Müssen wir erstmal so hinnehmen.
Genau. Ja. Und auf jeden Fall sind sie da jetzt halt irgendwie gestrandet.
Ja, und kommen nicht mehr raus, also auch Rückwärtsgang einlegen bringt nichts. Sie kommen da aus irgendeinem Grund nicht mehr raus. Sie finden den Ausgang, glaube ich, nicht mehr.
Genau, sie haben überhaupt, dadurch, dass es keine Sterne gibt, haben sie halt auch überhaupt keine Navigationspunkte. Ich meine, selbst die Seefahrer, oder was weiß ich, waren also die ersten Seefahrer, haben immer anhand der Sterne navigiert und sie haben halt keine Sterne. Sie haben halt überhaupt keine Fixpunkte, sie haben überhaupt keine Orientierungspunkte und damit ist halt eigentlich auch eine Navigation schlicht unmöglich, weil sie wissen ja noch nicht mal, wie schnell sie sich bewegen, ob sie sich überhaupt bewegen. Vielleicht hält sie auch irgendwas auf der Stelle fest und sie geben Vollgas und bewegen sich halt einfach nicht. Das, wenn du keine Fixpunkte hast, weißt du das nicht. Du kannst nur vermuten. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ohne irgendwelche äußeren Einflüsse sind sie halt einfach erstmal nur in einem leeren Raum. Ja. Und können da halt erstmal gar nichts machen. Sie haben auch keinerlei Sensordaten oder irgendwas. Sie haben nichts. Das Einzige, was sie sehen, ist, wir haben eine Drohne losgeschickt und die hat sich aufgelöst. Ja. Nicht gut. Genau. Und ein bisschen später greift genau dieses Phänomen oder sonst irgendwas ja dann auch schon einzelne Teile von der Discovery an. Ich glaube, dabei sind auch schon ein, zwei Crewmitglieder draufgegangen, oder?
Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also zuerst probieren sie ja noch jetzt mit dem Spornantrieb zu entkommen.
Richtig. Book hat das dann in dem Fall, glaube ich, probiert. Also Book ist, Book und Stamets können ja beide im Prinzip diesen Spornantrieb bedienen oder können das als Einzige ja beide fliegen. Mhm. Und im Prinzip wollte Stamets nun mal, sag ich mal, der kluge und ausgebildet genug, um auch noch irgendwie irgendwelche Daten zu analysieren. Und Book, der kann halt einfach nichts außer Actionheld sein, so ungefähr. Und deswegen übernimmt Book halt diesen den Sporenantrieb oder geht halt direkt in diese Antriebskammer und wird da dann halt von irgendwelchen Partikeln, also als er versucht mit dem Spornantrieb zu starten, wird er halt von irgendwelchen Partikeln durchströmt oder irgendwie sowas und sieht er da schon das erste Mal, also da sieht er dann schon direkt seinen Vater.
Ne? Ja, genau, da sieht er schon das erste Mal dann seinen Vater. Ja, also dieser Versuch, den Spornantrieb zu benutzen, geht auf jeden Fall schief. Sie kommen da immer noch nicht weg von der Stelle und Book wird von irgendwie was getroffen und fängt dann einfach mal an zu halluzinieren, sieht dann seinen Vater.
Ja, wobei, also natürlich ist sein Vater ja nur eine, ja, irgendwie eine Manifestation seines Unterbewusstseins oder irgendwie sowas. Aber da sieht man schon, wie Book im Grunde genommen auch innerlich irgendwo, sag ich mal, mit sich kämpft. Also der Vater, der sagt, ich weiß gar nicht, ob er das schon an der Stelle macht oder erst später, weil den Vater, den sieht er ein paar Mal in der Folge. Aber grundsätzlich, der Vater redet ihm halt auch so von wegen, ey, die wollen dich alle sowieso nur bescheißen und der hat halt eigentlich eine ziemlich zynische und böse Art im Grunde genommen drauf, sein Vater. Und also so habe ich das so ein bisschen in Erinnerung. Und im Grunde genommen, du musst was tun. Was bist du für nichts nutz? Mach halt was. Ja, die haben quasi deinen Planeten zerstört und du sitzt hier einfach nur rum und tust gar nichts. So ja, ungefähr. Ja. Was halt seinen inneren Kampf an der Stelle irgendwo so ein bisschen symbolisiert.
Ja. Und jetzt kommt übrigens dann nämlich die Szene, dass ein Ensign stirbt beim Hüllenbruch. Also
genau, dann war das
genau.
Das
also jetzt wird dann halt schon die Hülle angegriffen von der Discovery und nimmt dabei schon erheblichen Schaden und dabei stirbt halt ein Ensign schon mal. Ja.
Ach so, genau. Und das war die Szene, wo natürlich mal wieder der Held stirbt. Ja, also sprich, hey, wir haben hier einen Hüllenbruch und so weiter und so fort. Und der Typ sagt halt noch so, ja, überhaupt kein Problem, ich repariere das noch schnell und ich schaff das. Mhm. Und naja, diese Sprüche sind halt wie immer, wenn du das sagst, bist du so gut wie tot. Mhm. Und er schafft es dann ja halt auch gerade so durch dieses Eindämmungsfeld nicht mehr durch und wird halt rausgesogen aus der Discovery, als die Hülle bricht und ja, ist damit halt tot. Also grundsätzlich, was wir, ja, weil direkt danach gibt's dann halt noch das Gespräch mit Gray. Was wir in den letzten Folgen ja schon immer probiert haben, ist so ein bisschen die Storylines nacheinander zu besprechen. Also nicht unbedingt Szene für Szene die Folge durchzugehen, sondern eher die Storylines zusammenzufassen. Welche Storylines sind dann parallel gelaufen? Das finde ich an der Stelle für diese Folge relativ schwierig, weil die Storylines, die ich so ein bisschen ausmachen würde, die sind halt so eng miteinander verwandt und so eng miteinander verbandelt, dass ich diese Trennung, die thematisch leichter zu verstehen ist im Normalfall, aber an dieser Stelle hier relativ schwierig finde. Ne? Deswegen wäre mein Vorschlag, lass uns doch einfach hier an der Stelle das durchaus mal wieder ein bisschen vermischen. Dann müssten wir allerdings nochmal ein bisschen zurückgehen und auch über Sora und ihre Entwicklung sprechen.
Ja, also ich weiß, dass Sora und Gray im Gespräch waren.
Naja, bei der Sora-Geschichte würde ich wahrscheinlich sogar noch früher anfangen. Und zwar Das, wo ich mir in der letzten Folge schon nicht sicher war, in welcher Folge das denn jetzt vorgekommen ist, nämlich, dass Burnham und Saru im Lift noch lange bevor sie in diesen Subraum fliegen, in dem Lift stehen und da im Prinzip Sora dann mal so nebenbei erzählt, ach so, übrigens, ich habe jetzt Gefühle. Und Saru Burnham so ein bisschen skeptisch ankommt, so, hallo, was ist hier los? Gefühle? Unser Schiffscomputer? Was ist denn da los? Und Burnham nur irgendwie so ein bisschen mit den Schultern zuckt. Ja, weiß ich schon. ja, ich habe schon eine Diagnose 10 durchgeführt und so, ja, nee, ist alles okay. Natürliche Entwicklung, passt schon. Wo ich mir dann halt auch wieder so denke, okay, alles klar, euer Computer hat Gefühle und ihr sagt einfach, passt. Finde ich, also das hat mich ja im Grunde genommen in der dritten Staffel, wo Saru sich schon noch über Sora gewundert hat und Soras komische Anwandlungen und ich gebe jetzt mal emotionale Tipps, wie du mit deiner Crew umgehen sollst und so eine Geschichte erinnere ich mich da halt. Ja. Und das hat er schon irgendwie, hat sich mal kurz gewundert, aber ja, passt. Ja, und war für mich damals schon nicht nachvollziehbar. Aber auch jetzt, ja, wenn du eine Diagnose 10 gemacht hast, passt ja. Dann ist ja alles okay, dann können wir ja weitermachen. Ich war jetzt der Gang, Moment mal, wenn mein Schiff hier irgendwo, mein Schiff, von dem ich, von dem mein Leben und das Leben meiner ganzen Crew tagtäglich abhängt und davon, also, wenn der Schiffscomputer irgendwelche Scheiße baut, dann sind wir halt in 0, nichts alle tot. Und wenn der auch nur das geringste macht, was ich nicht nachvollziehen kann, wäre für mich der erste logische Schritt, alles klar, ab ins Trockendeck und erstmal von vorne bis hinten das Schiff auf den Kopf stellen und den Computer analysieren. Aber naja, auf der Discovery passt das schon, wenn der Computer mal so ein bisschen Gefühle hat. So, was soll's.
Ja, aber so langsam nähern sie sich ja dann auch dem Thema dann an, dass es ausführlicher besprochen wird.
Naja, es nimmt halt auch immer größere Formen an. Also, was halt in der Folge auch ist, was halt später thematisiert wird, wo ich halt sage, das hängt wirklich so, alle Handlungsstränge hängen so dicht miteinander zusammen. Sie sind halt dann in dieser Subraumspalte und der Computer sagt zu Burnham ja auch regelrecht, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was da draußen ist. Ich habe Schiss davor. Ja. Und wenn ich mir halt überlege, mein Computer hat Angst, dann kriege ich aber erst richtig Angst. Ja. Wenn mein Computer Schiss hat, mein Schiffscomputer Schiss hat zu navigieren. Wow, also dann ist bei mir die Panik auf Level 10. Also definitiv. Ja, und da sind wir halt, glaube ich, dann so mehr oder weniger bei der dritten großen Storyline von dieser Folge ist, dass Gray da auch relativ stark mit reinspielt. Also Gray steht halt in der Folge dann mehr oder weniger so ein bisschen da und steht halt da, spielt irgendwas mit Adira und Adira muss dann halt auf die Brücke zu ihrem Dienst, zu ihrem Einsatz und so weiter. Und Gray weiß nicht so wirklich irgendwas mit sich anzufangen. So, ja, jetzt bin ich hier so Passagier und ja, wo ist denn das Aussichtsdeck? So ungefähr.
Fühlt sich halt so ein bisschen nutzlos, ja.
Fühlt sich nutzlos, genau. Und versucht dann halt irgendwie, hey, ich kann hier irgendwie was beitragen. Dem Computer geht's nicht gut. Ich rede mal mit ihm. So ungefähr. Und er hat ja dann auch eine, in diesem Gespräch, also er hat sich erstmal gewundert, dass der Computer erstmal Gray, glaube ich, irgendwie noch so den ein oder anderen emotionalen Ratschlag gegeben hat oder sowas. Und ist darüber dann halt direkt in das Gespräch gekommen. Er fängt an mit ihr zu spielen, dieses Schachspiel oder was auch immer das ist, zu spielen, einfach damit sie sich fokussieren kann. Nach dem Motto, hey, konzentriere dich mal hier drauf. Und blende alles Unwichtige aus. Und versucht so ihr im Grunde genau, oder Sora im Grunde irgendwie zu helfen und um ihren Fokus im Grunde genommen Ja, damit sie sich wieder fokussieren kann und auf die wichtigen Sachen konzentrieren kann. Nur, ja, wenn sowas wie die Lebenserhaltung, wenn davon der Fokus abgezogen wird, dann wäre das irgendwie ziemlich kritisch, würde ich meinen. Ja. Also wenn sie sagt, naja, dann kümmere ich mich halt darum nicht mehr. Sie muss sich ja weiter um alles kümmern, als Schiffscomputer.
Ja, klar. Da sind ja so viele Sachen, die im Hintergrund ablaufen müssen. Und selbst wenn nur einer aus dem Replikator irgendwas haben will, oder weiß der Geier was,
Richtig.
wenn so viele Leute gleichzeitig was vom Schiffscomputer haben wollen, das ja, kann sich da nicht nur auf eine Sache konzentrieren.
Richtig. Und ja, deswegen, also da hatte ich auch so ein bisschen da hatte ich beim Gucken auch schon so ein bisschen meine Probleme, das nachzuvollziehen, weil es wird erstmal, Sora wird an der Stelle irgendwo vermenschlicht. Ja, Sora ist halt das Schiff oder Sora ist halt die Discovery und Sora ist im Grunde genommen auch nur ein Mensch und ja, und wenn zu viel auf sie einprasselt, ich meine, das kennen wir ja alle aus unserem Alltag, wenn wir einfach zu viele Sachen gleichzeitig haben, wenn zu viele Leute gleichzeitig irgendwas von uns wollen oder sonst irgendwas, dann müssen wir halt Prioritäten setzen. Aber was bedeutet Prioritäten setzen? Prioritäten setzen bedeutet, wir lassen irgendwelche Sachen hinten runterfallen. Und genau das darf dieser Schiffscomputer an der Stelle nicht machen. Ja, also Prioritäten setzen, wo vielleicht seine Hauptrechenleistung drauf liegt, ja, aber er kann nichts hinten runterfallen lassen.
Ja, aber das muss ich halt lernen, wo die Prioritäten halt zu setzen sind.
Ja, aber war das schon die Erkenntnis, mit der Gray dann auf die Brücke gerannt ist?
War das nicht irgendwie was gewesen, dass er halt rausfindet, dass Sora schon irgendwelche Sachen wahrnimmt in diesem scheinbar leeren Subraum? Sie registriert schon irgendwelche Sachen, aber dadurch, dass sie ausgelastet ist oder sowas, konnte sie das irgendwie nicht weitergeben oder verarbeiten oder sowas?
Das ist kurz nachdem der Ensign durch das Loch rausgezogen wird. Da erzählt Sora Gray halt genau von dieser Geschichte. Von wegen, ja, die haben meine Hülle oder diese, was auch immer, das hat meine Hülle im Prinzip angegriffen. Also sie erzählt ihm diese Geschichte. Und da fragt er dann nochmal nach, Moment mal, du hast gesagt, du hast etwas an deiner Außenhülle gespürt. Also bedeutet das ja, dass deine Außensensoren, dass die doch noch irgendwas wahrnehmen. Und das war halt die Erkenntnis, mit der er dann sofort lossprintet auf die Brücke, von wegen, hey, hallo, hier wird irgendwas wahrgenommen. Sie merkt etwa, oder sie nimmt irgendwas wahr. Und das sind, wenn ich das richtig noch zusammenkriege, dann sind das genau diese Partikel, die auch bei Buck oder durch Buck da im Prinzip durchgeströmt sind. Die kommen aus einer bestimmten Richtung. Und damit kommt halt das zusammen. Es gibt zum einen diese Partikel, die Buck durchströmt haben, die halt verhindern, dass sie den Sporenantrieb benutzen können. Den Warp-Antrieb können sie sowieso nicht benutzen. Das wurde schon gesagt, bevor sie in diese Subraumspalte da reingeflogen sind, weil das haben Enterprise und Voyager da irgendwie festgestellt. Und sie wussten halt, ja, sie können nur mit Impulsantrieb fliegen. Und jetzt haben sie zumindest irgendwas von außen, was ihnen eine Navigation ermöglicht, nämlich sie können dieser Spur von Partikeln, die von irgendwo herkommen, denen können sie folgen. Also Sora nimmt die wahr und kann denen hinterher oder kann dieser Spur im Grunde genommen folgen, dieser Brotkrummspur. Im Prinzip sagt dieser eine, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, dieser eine Offizier, dieser eine Deckoffizier, ich glaube, das war der gleiche, der gesagt hat, hey, lass uns mal aus der Anomalie raussurfen. Der kommt jetzt auf die Idee, die hatten noch da früher mal so eine komische Geschichte, die haben sie Radar oder sowas genannt. Wir können einen einzelnen Ping losschicken,
So
der wird
nah, ne?
irgendwie oder so nah, wir können einen Ping losschicken und dieser Ping wird halt, ich glaube, es war direkt von diesen Partikeln in irgendeiner Form reflektiert oder sonst irgendwas und damit haben wir zumindest irgendwas, wonach wir uns richten können. Was sie allerdings auch merken, ist, dass diese hinter ihnen der Raum, dieser Subraum oder was auch immer, dieses Phänomen oder was auch immer sich wieder zusammenzieht und halt droht, das ganze Schiff im Prinzip zu zerstören und dass das immer näher kommt. Also sie können, es kommt schneller näher, als sie sich, als sie im Grunde genommen davonfliegen können. Aber sie haben halt die Erkenntnis, hier in diesem Subraum gibt es diese Sachen oder diese Partikel, denen sie folgen können. Die gibt es hier nicht. Das heißt, die einzig logische Erklärung ist, die kommen aus dem normalen Raum. Wenn wir denen also hinterherfliegen, müssen wir automatisch einen Weg oder zu diesem Riss, zu dem normalen Raum finden.
Und aber sie brauchen irgendwie mehr Energie, ne? Um dieses Kraftfeld wahrscheinlich aufrechtzuerhalten.
Genau, das Kraftfeld ist so das Letzte, was sie dann in irgendeiner Weise noch schützt. Und dafür müssen sie halt alles Mögliche abschalten. Ja. Unter anderem
die Lebenshaltung.
Die Lebenshaltung. Genau. Und naja, ohne Lebenshaltung lebt sich's nicht so gut. Deswegen kommen sie auf die
grandiose Idee. Alle in den Musterpuffer, also in den Transporter, sich beamen zu lassen und da quasi abzuwarten und sich dann wieder materialisieren zu lassen, wenn alles vorüber ist. Die Idee kennt man ja schon aus dieser einen berühmten Folge auch, wo Scotty 70 Jahre lang, glaube ich, im Transporter Musterpuffer überlebt hat und dann auf die Enterprise D dann wieder gebeamt wird. Erinnerst du dich?
Ja, klar.
Genau. Und also seitdem wissen wir spätestens, dass man auch im Musterpuffer längere Zeit überleben kann. Also die Crew lässt sich jetzt dann nach und nach alle komplett in den Musterpuffer beamen. Nur Burnham bleibt zurück. Warum auch immer. Also Burnham bleibt zurück, um Sora irgendwie moralisch beizustehen.
Ein Captain verlässt das sinkende Schiff nicht und außerdem gibt es ja auch noch, kurz bevor sie losfliegen, noch diese kritische Unterhaltung, weil für psychologische Aufarbeitung ist ja immer Zeit auf der Discovery, auch während, auch kurz vor der Zerstörung, aber dieses Mal war halt die Psychiater-Therapiestunde für Sora, nämlich, du hast vielleicht Angst, aber hey, wir hängen alle von dir ab, wir sind deine Familie quasi und du musst dich jetzt hier mal ein bisschen zusammenreißen. Ja, liebe Sora, beiß mal ein bisschen die Arschbacken zusammen oder kneif mal ein bisschen die Arschbacken zusammen und navigier uns da durch, ansonsten sind wir nämlich alle tot. Ja. Und das kommt halt irgendwie bei Sora an, aber so hundertprozentig selbstsicher ist er nicht. Und daher entscheidet sich Burnham dann halt dafür, dann noch zu sagen, okay, Sora, meine Liebe,
ich bleib bei dir,
ich halt Händchen, ja, und wir schaffen das schon zusammen. Meiner Meinung nach, Emotionschip bitte einmal aus und dann ist das Thema erledigt, aber nein, man soll sich ja den Schwierigkeiten stellen und nicht sie einfach irgendwie wegdiskutieren oder was auch immer. Also riskiert lieber Burner mal, sind wir mal ehrlich, bei Burnham hat man sowieso in jeder Folge das Gefühl, okay, was ist denn dieses Mal so die beste Möglichkeit, um mein Leben zu riskieren? Also das scheint so ihr, egal welche Rolle sie hat, also ob sie jetzt nun zum Ensign degradiert wurde oder zum ersten Offizier oder was auch immer, egal welchen Rang sie gerade hat, Burnhams Leitmotiv ist es: Was ist am gefährlichsten? Das mache ich.
Ja, die sucht sich jede Folge immer die Action.
Ja.
Und findet sie dann auch. Also,
ja, und natürlich geht immer alles gut, aber
natürlich.
Ja, das ist ja das, was Rillick ihr schon vorgeworfen hat. Und zwar völlig zu Recht, was ihr Rillick in der, ich glaube, der ersten Folge der Staffel im Grunde genommen massiv vorgeworfen hat, so, ey, Alter, weißt du, ist ja schön, dass es gut gegangen ist, aber Living on the Edge ist vielleicht für einen Kapitän nicht immer unbedingt die beste Idee.
Ja. gut. Wo sind wir dann? Dann geht ja alles gut, ne? Die kommen aus der Anomalie raus.
Ja, also es ist jetzt quasi die dramatische Überleitung von wegen kurz vor Schluss wird Burnham halt in ihrem Anzug dann, kurz bevor alles hochgeht, verliert sie halt irgendwie das Bewusstsein, es wird ausgeblendet, du weißt ja halt nicht, jupp, ist die Discovery jetzt draufgegangen und inklusive Burnham oder nicht, also natürlich weißt du, kann nicht sein, ist nämlich nicht die letzte Folge der der Staffel oder der Serie, ja. Also klar ist alles gut gegangen. Aber so ein bisschen so dieser Ansatz, und als sie dann das nächste Mal die Augen aufmacht, begrüßt sie halt schon Dr. Kolber. Und alle anderen sind halt, Sora hat sie schon aus dem Musterpuffer im Prinzip alle befreit. Und man sieht dann halt auch schon, sie sind auch schon direkt im Trockendock. Aber offensichtlich wird nur Soras Hülle überarbeitet und nicht ihr Computer auseinandergenommen. Ja. Aber egal. Nee, sie sind im Trockendock und allen geht's gut. Alles ist gut gegangen.
Ja, genau. Und dann erfahren wir ja nun auch, dass sie jetzt tatsächlich noch irgendwelche Daten sichern konnten, oder? Und mehr erfahren haben über die Erschaffer der DMA.
Irgendwas. Sie konnten... Es ist halt auch wieder nur so ganz nebenbei. Dann wird es halt erwähnt, irgendwoher haben sie dann jetzt noch Daten bekommen, mit denen können sie dann jetzt errechnen oder rauskriegen, woher kommt denn die Spezies 10C, die ja die Erschaffer der DMA sind. Ja. Und ja, die Folge schließt ja dann mit dem gleichen, womit sie angefangen hat, nämlich Burnham bastelt an ihrem Bäumchen.
Ja, lass uns mal ganz kurz nochmal auf die Erkenntnisse von den DMA-Erschaffern zurückkommen. Ich habe nämlich noch aufgeschrieben, dass die DMA-Erschaffer anscheinend nicht aus unserer Galaxie kommen, und dann wird noch von irgendeiner Galaxiebarriere gesprochen. Und da habe ich irgendwie nochmal so ein bisschen aufgehorcht. Galaxiebarriere, wo war denn das schon mal Thema gewesen? War das bei Star Trek 5 am Rande des Universums oder sowas mit der Galaxiebarriere, wo die dann da durchgeflogen sind oder so? Oder was war das gewesen?
Es sagt mir gar nichts.
Weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Galaxiebarriere schon mal ein Thema war. Mir ist halt so, als wenn das irgendwie bei Star Trek 5 am Rande des Universums schon mal ein Thema war. Würde ich mich aber nochmal schlau machen. Können wir dann nächstes Mal gerne nochmal drüber sprechen.
Ja.
Ja, also wie du schon sagtest, die Folge hört so auf, wie sie auch angefangen hat, mit dem Stammbaum. Burnham arbeitet an ihrem Stammbaum weiter, pflegt den weiter ein, und nicht nur Burnham hat jetzt einen Stammbaum erstellt, sondern...
Sora hat auch mit angefangen.
Genau, Sora hat auch mit angefangen. Und der besteht halt auch aus ihrer Familie, aus ihren Freunden, nämlich aus der Crew der Discovery.
Genau.
Ja, damit endet die Folge 6. Stürmisches Wetter.
Was ist denn dein Fazit?
Ah, Fazit stimmt. Also ich fand die Folge gut. Ich find's gut, dass wir jetzt wieder, auch wenn es nur ein bisschen ist, ein bisschen mehr über die DMA erfahren haben. Ich finde es gut, dass Sora jetzt eine größere Rolle spielt, weil das lag uns ja halt die ganze Zeit schon irgendwie auf der Seele, seit der letzten Staffel, dass da halt irgendwie ein Supercomputer ist, der irgendwie Gefühle entwickelt oder zumindest irgendwie total weiterentwickelt zu sein scheint, und irgendwie interessiert es keinen. Aber jetzt so nach und nach scheint es ja dann doch jemand zu interessieren, und das finde ich ganz gut. Also dass da Sora jetzt dann so langsam ihre Story kriegt, und vielleicht erfahren wir dann ja auch noch, was es dann mit dieser Short-Track-Folge Calypso vielleicht noch auf sich hatte. Weiß ich nicht, schauen wir mal. Aber ansonsten gefiel mir die Folge ganz gut. Auf jeden Fall eine Steigerung noch, würde ich sagen, auch zur fünften. Die vierte war ja wirklich die schlechteste bisher, fand ich. Dann die fünfte war wieder besser. Und die sechste fand ich auch ähnlich gut wie die fünfte, denke ich mal. Also bin gespannt, wie es weitergeht mit der DMA, was da jetzt dann noch rausgefunden wird. Die siebte Folge ist ja dann das Mid-Season-Finale. Dann ist erstmal Schluss bis knapp Mitte Februar. Also, ja, ich bin gespannt. Wie fandest du sie denn?
Ja, also ich fand sie auch sehr gut. Was heißt sehr gut? Also ich fand sie auf jeden Fall gut. Ich finde es halt auch super cool. Also für mich waren die größten Treiber oder der größte Treiber, warum ich sie gut fand, halt auch, dass sie diese endlich dieses Riesenpotenzial von der von dem Computer, der Gefühle entwickelt, was halt einfach eine, ja, eine spannende Thematik an sich ist, dass sie das endlich vorantreiben. Ich bin nicht so super happy davon, wie sich Sora entwickelt, weil irgendwie ist sie mir jetzt fast ein bisschen zu gefühlsduselig. Aber okay,
Ja,
das ist so ein bisschen.
ist halt auch neu für sie, die ganzen Gefühle. Ich meine, Data war damals auch einfach nur völlig überfordert gewesen mit der ganzen Flut an Gefühlen, mit denen er dann auf einmal klarkommen musste.
Ja, trotzdem, ja, ist es vielleicht nicht mal unbedingt so sehr, dass mir Sora selber als Charakter ein bisschen zu gefühlsduselig ist, sondern ich glaube, es ist eher, dass man wesentlich mehr aus der Thematik an sich hätte rausholen können. Mich so ein bisschen stört einfach, wie gehen die anderen damit um? Ja, also es wird, Sora und ihre Entwicklung wird mehr und mehr thematisiert, das finde ich super. Wie die anderen Charaktere damit umgehen, das finde ich nicht so super. Das ist so ein bisschen so, Leute, ernsthaft? Hey, meine Güte, das ist ein Riesenthema. Und ihr, ja, meine Güte, reiß dich mal ein bisschen am Riemen und sing ein Liedchen und dann gehen wir da schon durch. Also, gefällt mir nicht so hundertprozentig, wie sie diese an sich Geschichte mit Riesenpotenzial, wie sie die nun weitertreiben, finde ich nicht hundertprozentig super. Aber ja, irgendwas ist ja immer. Und im Grunde, im Großen und Ganzen, würde ich sagen, finde ich die Thematik an sich schon ganz gut. Es waren auch hier wieder ein paar Sachen, die halt, wie wir es schon besprochen haben, so ein bisschen ja, relativ stark an den an den Haaren beigezogen war irgendwie.
Ja, zumindest Sachen, die halt bis jetzt noch nicht erklärbar sind.
Ja, für mich wirkt es im Moment an den Haaren herbeigezogen. Vielleicht finden Sie ja noch eine gute Erklärung dafür. Aber im Moment ist es so ein bisschen so, keine Ahnung. Wobei, was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf geht, hast du dir mal die Frage gestellt, ob eventuell dieser Subraum oder dieser Raum, in dem Sie waren, vielleicht einfach außerhalb der Barriere war? Also, dass sie eventuell einfach, es gibt diese galaktische Barriere, die rund um die Milchstraße rum ist. Waren sie vielleicht genau außerhalb?
Kann sein,
Hinter der
vielleicht.
Barriere?
Möglich.
Wär das nicht eine mögliche Erklärung? Aber so oder so, es war, also im Prinzip durch so eine Art Wurmloch geflogen sind und dieses Wurmloch sie halt knapp außerhalb der Milchstraßengalaxie angesiedelt hat oder rausgeworfen hat. Das wäre für mich dann noch eine, sage ich mal, eine halbwegs nachvollziehbare, halbwegs logische Erklärung. Ja, und wir gehen jetzt alle mal in den Musterpuffer. Wie groß ist der Musterpuffer eigentlich, dass der die alle gleichzeitig so lange halten kann? Aber egal. Ein paar Sachen waren dabei, wo ich sage, so, hätte man ein bisschen schöner lösen können, aber im Großen und Ganzen fand ich es schon eine, ja, fand ich es schon eine ziemlich gelungene Folge und es geht an sich in eine gute Richtung. Auch wenn mir, ja, nachdem Tilly als Hassfigur nicht mehr da ist, entwickelt sich mehr und mehr Burnham für mich als die Schwachsinnsfigur schlechthin. Dass sie halt wirklich in jeder Folge sagt, wo ist die größte Gefahr? Da will ich sitzen. Und das ist halt so, ah, ernsthaft Burnham. Naja, gut. Okay, mach mal. Vielleicht fällt mir das jetzt auch einfach immer nur mehr und mehr auf, weil sie jetzt halt der Captain ist und jetzt hat sie das Sagen und jetzt kann sie noch mehr Scheiße bauen. Also Burnhams Entwicklung selber gefällt mir nicht so super. Aber im Großen und Ganzen zu der Folge, ja. Was für eine Schulnote würdest du nur der Folge geben?
Schwierig. Also die gleiche wie von der Folge dafür, der Folge 5. Aber welche Schulnote haben wir denn da? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass die Folge 4 bisher die schlechteste war, welche Folge geben wir der? Eine 4 oder eine 5?
Ich glaube, der vierten Folge würde ich eine 5 plus geben. Also schon eine 5, ich fand sie schon echt scheiße. Aber ja, es war eine Tendenz zu einer 4 für mich da. Mhm. Ja, und
bei der Folge war vielleicht eine 3 plus oder eine 2 minus oder sowas?
Genau, da wäre ich auch. Also ja. Da wäre ich auch so 3 plus bis 2 minus so in dem Dreh.
Ja. Fangen wir jetzt an, Noten zu vergeben.
Na, ist doch, ich meine, mit den Schulnoten kann, glaube ich, fast jeder was anfangen. Und warum nicht? Wir können ja jeder Folge eine abschließende persönliche Schulnote geben.
Ja, können wir machen. Alles klar. Na, dann sind wir mal gespannt auf die Folge 7, auf das Mid-Season-Finale, welche Note die kriegt.
Genau, schaffen sie noch eine 1 oder oder schaffen sie noch eine 6? Das kann ja beides sein.
Ne, die schlechteste heben sie sich eigentlich immer dann für den Schluss auf, wenn dann die bescheuerte Auflösung kommt von der Storyline, die sie so schön aufgebaut haben, und dann kommt die bescheuerte Lösung.
Ja, wirklich.
Das war dann nur ein schreiendes Kind.
Genau.
Naja,
Kind mit Wutanfall.
Ja, genau, Wutanfall. Naja, schauen wir mal. Okay, dann also vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Vergesst nicht, wir freuen uns auch jederzeit über Feedback. Schreibt uns gerne einen Kommentar auf YouTube, wir sind auf Spotify, auf iTunes und auf Google Podcast. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Also macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.